Hi, ich bin Christian von der City Church München und du hörst unseren Predigt-Podcast.
Wir machen heute weiter in der Predigtreihe mit dem dritten und auch letzten Teil. Predigtreihe Home Sweet Home, wo ich mir ein paar Gedanken über Zuhause gemacht habe und was das eigentlich heißt. Und in der ersten Woche, da habe ich davon geredet, dass das Zuhause etwas ist, was man sich nicht verdient, sondern es ist ein Platz, der vorbereitet wird. Und es gibt an diesem Platz jemanden, der auf einen wartet, der auf einen zuläuft, der sich freut, dass man kommt. Und letzte Woche habe ich vor allem auch über Ruth gesprochen. Eine Frau, die ja in die Fremde geht. Ruth, die Moabiterin. Und sie begegnet Boas, beziehungsweise Boas begegnet ihr. Und er sieht eben nicht nur das Label, die Moabiterin, die Fremde, sondern er lernt sie kennen und interessiert sich für sie und für ihre Geschichte. Und ja, dadurch verschwindet ihr Label. Sie wird zu einer eigenständigen Persönlichkeit und wird aus dieser Fremden wird eine Person, ein Mensch, der dazugehört. Und heute die dritte und letzte Frage, wie entsteht eigentlich so ein Zuhause? Wer baut dieses Zuhause eigentlich? Und hier gibt es eine gewisse Spannung. Ich habe in der ersten Predigt gesagt, das Zuhause ist kein Verdienst. Das ist etwas, was vorbereitet wird und wir müssen dieses Zuhause einfach nur bewohnen. Und heute werde ich euch erzählen, dass dieses Zuhause gebaut wird und dass das von uns gebaut wird. Mit Mühe und mit Ausdauer. Das klingt nach einem Widerspruch. Und das will ich gleich am Anfang ansprechen, dass ihr nicht die ganze Zeit denkt, ach, das stimmt doch gar nicht, der hat doch in der ersten Predigt was ganz anderes gesagt. Ich glaube, beides ist wahr, aber beides sind verschiedene Ebenen. Gott bereitet ein Zuhause vor, diese Zugehörigkeit, diesen Platz, dieses hier bist du willkommen, hier bist du gemeint, hier gehörst du hin. Das ist eine Gabe, die Gott uns unverdient schenkt, die wir einfach annehmen dürfen und die komplett bedingungslos ist. Das ist etwas, was man nicht bauen kann, etwas, was wirklich nur zu empfangen ist. Aber was wir bauen, ist ein Raum, in dem auch andere Menschen diese Zugehörigkeit erleben können. Eine Gemeinschaft, eine Kultur, die wir bauen. Und das sind dann ganz konkrete Dinge, konkrete Gesten, die einen Ort, die eine Gemeinde auch zu einem Zuhause machen. Und das ist tatsächlich etwas, was nicht von alleine entsteht. Also diese Zugehörigkeit, dieses Zuhause bei Gott, das ist ein großes Geschenk, das ist eine Gabe Gottes. Aber den Raum, in dem Menschen das auch erleben können, da haben wir die Aufgabe, das zu bauen. Und ich will mit euch heute unter anderem mal auf Nehemia schauen. Und Nehemia zum Beispiel, der baut eben auch nicht einfach von null, sondern er baut auf einer Stadt, die schon immer Gottes Stadt war. Und dieses Fundament, das steht. Und das Versprechen Gottes, das steht auch. Aber dieser Raum, der ein Zuhause sein soll, der liegt in Trümmern. Und genau wie bei Nehemia ist unsere Aufgabe, nicht ein Fundament zu legen. Das hat Gott längst gemacht. Aber wir dürfen auf diesem Fundament einen Raum bauen, in dem Menschen erleben können, was dieses Fundament eigentlich verspricht. Also die These, die ich mal in den Raum stelle, das Zuhause wird uns gegeben und gleichzeitig durch uns gebaut. Das eine hebt das andere nicht auf. Ich glaube, es braucht beides. Also lasst uns mal bei Nehemia ein bisschen mehr reinschauen. Nehemia war Mundschenk am persischen Königshof. Das war ein ziemlich wichtiger Job. Das war so der oberste Vertrauensjob, den es eigentlich gab. Und das zu einer Zeit, in der das Volk Israel zu großen Teilen eben nicht in seiner Heimat gelebt hat, sondern ja einige Jahre vorher, viele Jahre vorher verschleppt wurde. Er hat da Karriere gemacht, ist eben zum obersten Mundschenk aufgestiegen. Aber er hört irgendwann, wie es eigentlich Jerusalem geht. Diesem kulturellen und religiösen Zentrum seines Volkes. Die Stadt ist zerstört. Und das ist wirklich eine Schmach für dieses ganze Volk. Das Volk ist beschämt und er kriegt das so mit und er merkt, in meinem Herzen, irgendwie, das lässt mir keine Ruhe. Ich möchte da was verändern. Ich will mich für diese Stadt einsetzen. Und er bekommt tatsächlich auch als wichtige Persönlichkeit die Genehmigung, loszugehen, zurückzugehen. Und er macht sich auf den Weg. Und er kommt dann da an und zuerst schaut er sich diese Situation an. Wie steht es denn wirklich um die Stadt? Alleine, nachts und schweigend geht er da rum. Das heißt, er kommt nicht an und sagt, so, ich erzähle euch jetzt, wie das hier alles funktioniert und was wir jetzt zu machen haben, sondern erstmal analysiert er. Er schaut, hey, wie steht es denn eigentlich hier um Jerusalem? Ziemlich kluge Sache. Und dann spricht er aber auch. Er sagt, ihr seht doch, wie schlecht es uns geht. Jerusalem ist verwüstet und die Tore sind im Feuer verbrannt. Kommt, lasst uns Jerusalems Mauer wieder aufbauen. Dann spottet man nicht länger über uns. Und das Volk, zu dem er da gesprochen hat, das antwortet tatsächlich, ja kommt, lasst uns mit dem Wiederaufbau beginnen. Und sie machten sich entschlossen ans Werk. Ich vermute, ganz so schnell und einfach war es nicht. Aber das ist das Ergebnis. Nehemia schlägt ihnen oder stellt ihnen diese Vision vor, hey, wir können das wieder aufbauen und es wird vieles verändern. Und das Volk sagt, ja, komm, das machen wir, wir legen los. Aber ziemlich schnell kommt auch Gegenwind. Da heißt es, dass die Feinde über sie lachen, dass sie sie bedrohen, dass die Feinde sich zusammenrotten und verschwören gegen Israel bzw. gegen Jerusalem. Und dann dauert es natürlich auch nicht lange, bis das Volk anfängt zu klagen. Da heißt es, den Trägern wird die Last zu schwer, der Schutt ist viel zu viel. Den Bau vollenden wir nicht mehr. Sie sind irgendwie so am Resignieren, sagen, wie sollen wir das schaffen? Das geht nicht. Interessant finde ich aber, dass direkt davor steht, wir aber beteten zu unserem Gott. Außerdem stellten wir bei Tag und Nacht Wachen auf. Gebet und Wachen. Irgendwie gehört beides dazu. Vertrauen und Handeln, beides gehört zusammen. Und gleichzeitig ist da aber auch so eine Ernüchterung, so eine Resignation. Und Nehemia motiviert dann wieder. Er sagt, hat keine Angst vor ihnen. Denkt an den großen und furchterregenden Gott. Kämpft für eure Brüder, eure Söhne und Töchter, eure Frauen und euren Besitz. Und tatsächlich, das scheint ein ziemlicher Motivationscoach gewesen zu sein, weil es dann heißt, wir alle kehrten wieder an die Mauern zurück, jeder an seine Arbeit. Also es braucht natürlich auf der einen Seite Motivation, es braucht irgendwie eine Vision, etwas, was man vor Augen hat, ein Bild, an dem man baut. Im Idealfall auch noch Leute, die einen durchtragen durch Situationen, wo es irgendwie schwierig wird, wo man denkt, hey, wie sollen wir das schaffen? Und dann finde ich schön, dass eben jeder an seine Arbeit zurückkehrt. Jeder baut ein Stück dieser Mauer. Keiner baut die ganze Mauer. Jeder baut seinen Abschnitt. Also da ist vorher eben das Volk wirklich aufgeteilt worden, wer, also steht auch ganz explizit, wer an welcher Stelle welches Stück baut, von welchem Tor bis zu welchem Tor. Sie bauen also gemeinsam diese Mauer, jeder seinen Abschnitt. Wenn ich heute Mauern bauen höre, dann ist das für mich irgendwie kein positives Bild. So eine der prominentesten Mauern, die, ich weiß gar nicht, wie weit sie schon gebaut ist oder gebaut werden soll, zwischen USA und Mexiko. Lass uns eine Mauer bauen. Also irgendwie Mauern haben für mich einen schlechten Ruf. Sollen irgendwie so eine Grenze markieren. So hier kommt keiner durch. Die soll die Menschen draußen halten und ist irgendwie auch so ein Symbol von Abschottung. Ich glaube, Nehemias Mauer ist mehr als das. Und ich glaube, es lohnt sich da nochmal etwas hinzuschauen. Also die Situation ist ja die, Jerusalem, diese Stadt liegt in Trümmern. Sie ist zerstört. Und die Gemeinschaft, die Menschen, die dort leben, so richtig überlebensfähig ist es nicht. Ständig sind sie schutzlos den Feinden ausgeliefert. Sie werden ständig bedroht, verspottet von den Nachbarn. Sie haben keinen richtigen Raum, sie haben keine richtige Würde. Es fehlt der Ort, an dem wirklich eine Gemeinschaft wachsen kann. Und wenn sie diese Mauer bauen, dann ist es nicht eine Festung gegen Fremde, sondern sie ist erstmal die Voraussetzung dafür, damit Menschen überhaupt in Würde zusammenleben können. Und entscheidend ist dann eben, Nehemias Mauer hat Tore. So, es wird immer ein Abschnitt von einem Tor zum nächsten gebaut. Diese Mauer ist nicht ein geschlossenes System, was irgendwie von außen abschotten soll, sondern es ist ein Raum mit einer Schwelle. Man kommt rein, man geht aber auch wieder raus. Es gibt Bewegung. Aber es gibt eben auch diesen Innenraum, der wirklich hält. Und vielleicht ist das ja ein Bild für Gemeinde. Also nicht diese Mauer, die draußen hält, die abschottet von der Umwelt, sondern die Mauer, die einen Raum bildet, einen Raum, der im Inneren trägt. Ein Schutzraum für Menschen, die in einer Welt leben, in der Leistung das oberste Gebot ist. Ich glaube, wir alle leben in so einer Welt. Für Menschen, die ausgepowert sind, die nicht mehr richtig funktionieren, die in ihrer normalen Woche keinen Ort haben, wo sie einfach sein dürfen, sondern immer performen müssen. Für Menschen, die Außenseiter sind oder die sich als Außenseiter fühlen. Und so können diese Mauern eben eine Gemeinde zu einem Ort machen, wo man verschnaufen kann, um danach auch wieder in die Welt reingehen zu können. Und da geht es dann eben nicht um Abschottung, sondern im Gegenteil. Ich glaube, man braucht so einen sicheren Ort. Und nur wenn man so einen sicheren Ort selber hat, kann man auch selber zu einem sicheren Ort für andere sein. Oder zum sicheren Ort für andere werden. Also bei Nehemia wird diese Mauer gebaut mit den Toren als etwas, was eine neue Sicherheit gibt, was den Raum eröffnet, eine Gemeinschaft zu werden. Und hier wird gebaut mit viel Anstrengung. Es gibt ein etwas anderes Bild im Neuen Testament, im ersten Korintherbrief. Da beschreibt Paulus die Gemeinde mit einem relativ einfachen, aber ich finde mit einem sehr starken Bild. Er spricht von dem menschlichen Körper. Etwas, was für jeden, zu jeder Generation, zu jeder Zeit irgendwie nachvollziehbar ist. Und er sagt, er bildet eine Einheit und besteht doch aus vielen Körperteilen. Aber obwohl es viele Teile sind, ist es doch ein einziger Leib. So ist es auch mit Christus. Und dann stellt er Fragen, die irgendwie absurd klingen. Aber diese Fragen, die machen auch echt einen Punkt. Wenn der ganze Körper ein Auge wäre, wo bliebe dann das Gehör? Wenn er ganz Gehör wäre, wo bliebe der Geruchssinn? Also ein Körper aus lauter Augen, versucht euch das mal vorzustellen. Also Spinnen mit ihren, ich weiß nicht, 8 Augen oder wie viel sie haben. Aber auch da ist noch vieles anderes da. Stellt euch vor, ein Körper nur aus Augen. Irgendwie, ja, es kann nicht funktionieren. Und so sagt uns das, dass Verschiedenheit nicht eine Schwäche ist, sondern das Prinzip, dass überhaupt erst etwas leben kann. Verschiedenheit ist das Prinzip des Lebens. Und dann kommt so ein Satz, der dem Ego vielleicht so ein bisschen wehtut. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder der Kopf zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Aber wie oft ist das bei uns, dass wir genau das sagen? Ich brauche dich nicht. Oder ich komme alleine klar. Das sagen wir vielleicht nicht laut, aber ich glaube, wir sagen das ganz oft faktisch. Und wie oft ist es auch, dass wir Gemeinschaft suchen mit denen, die uns sehr ähnlich sind. Mit anderen Augen oder mit anderen Ohren. Und dann sind die Augen unter sich, dann sind die Hände unter sich, die Füße unter sich. Aber funktionieren tut das nicht so richtig. Und dann sagt Paulus weiter, vielmehr sind gerade die Teile des Körpers, die schwächer zu sein scheinen, umso notwendiger. Die scheinbar unwichtigsten Teile sind am nötigsten. Und der Körper funktioniert nur, wenn er auf diese schwachen Teile besonders achtet. Und ein weiteres Bild, wo er sagt, wenn ein Teil leidet, leiden alle anderen Teile mit. Wenn ein Teil geehrt wird, freuen sich alle anderen Teile mit. Da geht es jetzt nicht bloß um Empathie. Da geht es um Gesundheit. Wenn ein Teil unseres Körpers leidet, sind wir krank. Und ein Körper, der das nicht merkt, dass ein Teil des Körpers leidet, der hat ein Problem. Eine Gemeinde, in der jemand leidet und es keiner merkt, dann ist die Gemeinde nicht gesund. Und ich hoffe inständig, dass wir merken, wenn jemand bei uns in der Gemeinde leidet. Und das nicht nur merken, sondern dass wir einander dann auch zur Seite stehen. Ihr seid nun der Leib von Christus. Jeder einzelne von euch ist ein Teil davon. Das ist nicht etwas, was Paulus vermutet, sondern er behauptet das hier ganz deutlich. Ihr seid ein Teil, ihr seid der Leib von Christus. Jeder einzelne von euch ist ein Teil davon. Mit dieser Behauptung stellt er irgendwie auch die Frage, lebst du das? Bist du dir dessen bewusst? Welcher Teil des Leibes bin ich gerade? Welcher Teil des Leibes bist du gerade? Bist du einer, der sagt, ich brauche dich nicht? Ich komme alleine klar? Oder bist du ein Teil, der merkt, wenn jemand gerade leidet? Wen gibt es, der in unserer Gemeinde gerade irgendwie ein Teil ist, der schwächer zu sein scheint? Und wie gehen wir damit um? Erkennen wir, wie wichtig gerade die sind, die schwach scheinen? Wie schon in den letzten beiden Predigten möchte ich auch heute eine Brücke zu unserer DNA als City Church schlagen. Und der dritte Teil unserer DNA heißt, oder steht unter dem Schlagwort zusammen. Willkommenskultur und Gemeinschaftlichkeit sind Teil unserer DNA. Wir essen und trinken gerne gemeinsam, haben aktiv am Leben des anderen teil. Und jetzt dabei lernen wir voneinander und bringen uns mit dem ein, was wir können und haben. Wir leben und gestalten Kirche gemeinsam, zusammen, nicht nur sonntags. Wir lernen voneinander und bringen uns mit dem ein, was wir können und haben. Wir sind ein Teil des Körpers. Und wenn der Körper funktionieren soll, dann ist es wichtig, dass wir als Teil des Körpers auch uns einbringen mit dem, was wir sind. Da geht es nicht irgendwie um Programm, da geht es nicht um Erfolg, sondern da geht es darum, dass ein Körper leben kann. Ein dritter, nochmal etwas anderer Gedanke. Wir haben als erstes schon auf dieses Lied gesungen von diesem Fels von Jesus, zu dem wir gehen. Jesus spricht von diesem Fels in der Bergpredigt, ganz am Ende der Bergpredigt. Wir hatten gerade Nehemia, der baut. Wir hatten Paulus, der diesen Leid beschreibt. Es ist beides inspirierend. Aber die Frage ist auch, was sagt Jesus eigentlich zu dem Thema? Und in dieser Bergpredigt finde ich es total spannend. Er endet mit diesem Bild von dem Fels und dem Sand. Aber die Bergpredigt beginnt mit den Seligpreisungen. Und das ist kein Zufall, dass am Anfang der Bergpredigt die Seligpreisungen stehen und am Ende der Bergpredigt dieses Bild von diesem Hausbau. Das ist eine ganz bewusste Klammer um die Bergpredigt. Die Bibel ist einfach Literatur. Das merkt man an solchen Stellen, wie gezielt und geschickt das auch aufgebaut ist, um Sachen deutlich zu machen. Am Anfang steht die Frage, wer gehört eigentlich dazu? Und am Ende die Frage, worauf baut ihr? Und beides ist wichtig und gehört zusammen. Die Seligpreisungen, die sind so etwas wie eine überraschende Gästeliste. Damit eröffnet Jesus die Bergpredigt und diese Liste, die kehrt alle Erwartungen um. Da heißt es nicht, gesegnet sind die Erfolgreichen, die Starken, die wirklich Leistung bringen. Im Alten Testament kann man manchmal ein bisschen so diesen Eindruck haben, dass es so wäre. Jesus beginnt hier: Glückselig sind die, die wissen, dass sie vor Gott arm sind, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glückselig sind die, die trauern, denn sie werden getröstet werden. Glückselig sind die, die von Herzen freundlich sind, denn sie werden die Erde als Erbe erhalten. Glückselig sind die, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden satt werden. Das sind nicht Menschen aufgezählt, die irgendwie ganz besonders was vorzuweisen haben, sondern Menschen, die mit leeren Händen kommen, die verletzlich sind, die trauern, die freundlich bleiben, obwohl die Welt um sie herum das nicht belohnt. Ich habe in der ersten Predigt dieser Reihe gesagt, dass das Zuhause kein Verdienst ist. Und die Seligpreisungen, die sagen dasselbe. Gottes Reich gehört nicht denen, die sich's verdient haben, sondern denen, die bereit sind, es zu empfangen. Und genau das sind eben die Menschen, für die dieser Schutzraum da ist, von dem ich vorhin gesprochen habe, als Nehemia diese Mauer um die Stadt baut, um Schutz zu bieten. Diese Ausgepowerten, die Trauernden, die nicht mehr funktionieren, die von Herzen freundlich sind in einer Welt, die anders aussieht. Das sind die, die Jesus als allererstes nennt, bevor er in diese Bergpredigt einsteigt, bevor er irgendetwas anderes dazu sagt. Und dann eben am Ende der Bergpredigt: Wer diese Worte von mir hört und sie befolgt, ist wie ein kluger Mann. Er baut sein Haus auf felsigem Boden. Dann kam ein Wolkenbruch, die Flüsse traten über die Ufer, die Stürme tobten und rüttelten an dem Haus, doch es stürzte nicht ein, denn es war auf felsigem Untergrund gebaut. Wer diese Worte von mir hört und sie nicht befolgt, ist wie ein dummer Mann. Er baut sein Haus auf sandigem Boden, da stürzt es ein und fiel völlig in sich zusammen. Was ist der Fels und was ist der Sand? Ich glaube, man kann hier verschiedenste Deutungen geben. Aber eine Deutung ist, dass dieser Fels nicht gute Absichten sind. Auch nicht eine nette Gemeinschaft und noch nicht einmal gemeinsame Werte. Der Fels sind die Worte Jesu. Wer diese meine Worte hört und tut, der ist echt schlau. Die ganze Bergpredigt, einschließlich der Seligpreisung, einschließlich dieser überraschenden Gästeliste. Sand wäre eine Gemeinschaft, die auf Leistung basiert. Man gehört dazu, weil man funktioniert, weil man beiträgt, weil man passt, weil man trägt. Und wenn das wegfällt, dann bricht es ein. Und der Fels ist eine Gemeinschaft, die auf der Grundlage baut, dass Gottes Reich gerade denen gehört, die mit leeren Händen kommen. Und diese Gemeinschaft trägt eben auch dann, wenn jemand nicht funktioniert. Was ist das Fundament unserer Gemeinschaft? Was ist das, was hält, wenn es stürmt? Wenn jemand wegfällt, krank wird, sich verändert? Ich hoffe, die Antwort ist: Wir stehen füreinander ein, weil Gott zuerst für uns eingestanden ist. Und wir unterstützen einander, weil jede und jeder ein wertvoller Teil ist, unabhängig von Leistungsfähigkeit oder Angepasstheit. Dann ist diese Gemeinschaft ein Fels. Ich habe angefangen mit dem Ankommen, dass ein Platz vorbereitet ist, dass Gottes Reich denen gehört, die mit leeren Händen kommen. Und das ist die Einladung Gottes. Diese Einladung gilt dir. Du bist willkommen bei Gott. Du darfst bei ihm dein Zuhause finden. Danach ging es um das Fremdsein, darum, dass Zuhause entsteht durch Annahme. Durch Annahme gerade des Fremden und des Anderen. Und wir wünschen uns, dass Menschen das hier bei uns erleben. Weil Annahme aus Fremden Freunde macht. Aus Fremden Menschen, die ein neues Zuhause entdecken. Und heute, dass wir eben diesen Raum bauen, mitbauen, auf einem Fundament, das wirklich hält. Und dass wir es gemeinsam bauen als ein sicherer Ort für uns alle. Was könnte dein konkreter Schritt sein in den nächsten Wochen? Also nicht die Frage, wie kannst du das Ganze verändern? Sondern was ist dein Abschnitt, an dem du mitbauen kannst? So wie Leute in Jerusalem bei Nehemia, die ihren Abschnitt gebaut haben. Wer ist gerade der Mensch, den du vielleicht sehen kannst? Was kannst du einbringen? Aber vielleicht auch, wo kannst du ehrlich werden und anderen auch zeigen, wo du verletzt bist, wo du Hilfe brauchst, wo du Unterstützung brauchst, sodass wir füreinander da sein können. In 2 Wochen, das ist jetzt schon so ein halber Infoteil, in 2 Wochen feiern wir unser Sommerfest. Und mit dem Sommerfest feiern wir auch eine Taufe. Und Taufe ist so etwas, ist so ein sichtbarer Baustein. Ein Baustein, wo jemand sagt, hier bin ich zu Hause, hier gehöre ich hin. Und hier übernehme ich auch Verantwortung, gemeinsam mit euch. Und wenn wir Taufe, aber eben auch Sommerfest feiern, dann ist das ein echt wichtiges Zeichen von Gemeinschaft. Wenn wir gemeinsam Feste feiern, wenn wir uns gemeinsam freuen, wenn wir gemeinsam gute Zeiten feiern. Und auch so ein Fest ist ein Teil davon, diese Gemeinschaft zu sein, diese Gemeinschaft zu bauen, diesen sicheren Raum zu bauen, in dem wir zu Hause sein dürfen und in dieses Zuhause wir auch andere Menschen einladen können. Amen.
Das war die Predigt aus der City Church München. Wir freuen uns, wenn du auch nächstes Mal dabei bist. Und bis dahin wünschen wir dir eine gute Woche.